dass du jetzt mitten unter uns bist, das ist so groß. Du bist der Herr Himmels und der Erde, du bist der Herr unseres Lebens. Wir wollen dein Wort hören, aber so, dass es uns wieder die richtigen Proportionen zeigt, wo wir hingehören, was richtig ist, was wir brauchen. Lieber Herr, rede zu uns, wir wollen hören. Amen. Es ist merkwürdig, ich habe das vorher nicht gemerkt, wie das sich eigentlich ergänzt durch den Sonntag aus dem Kolosserbrief und von der Bibelstunde jetzt am Dienstag mit dem Galaterbrief. Aber ich bin so froh, dass es immer wieder deutlich wird, dass alles auf dieses eine Thema hingeht. Wir haben ja hier keine große Fragerunde, aber deshalb darf ich es vielleicht doch noch einmal wiedergeben. Ich wurde gefragt, es gibt sehr viele Christen, die Angst haben vor dämonischen Gebundenheiten. Es ist immer wieder bei entschieden gläubigen Christen so, dass sie Sorge haben und sagen, gibt es nicht irgendwelche Mächte in meinem Leben, da war meine Großmutter hat gependelt oder die hat da irgendwo mit irgendwelchen dunklen Dingen umgegangen. In Christus ist das machtlos, hat keinen wo sie in Christus sind, kann sie das nicht mehr berühren. Oder sie haben den falschen Christus. Wo Christus der Herr ihr Leben erfüllt. Wie hat Luther gesagt, da können so viel Teufel wie Dachziegel in Wurm sein. Sie können mir nichts tun. Ist wichtig. Einfach weiß, der Sieg Jesu kann von niemand weggetan werden. Wir hatten lange Zeit unten in der Dannegerstraße in einem Hochhaus eine Wahrsagerin und da hat eine Frau Wand an Wand gelebt und hat gesagt, kommen da die dunklen Mächte nicht drüber. Sei, wenn sie in Christus sind, überhaupt nicht. Da kommen so viele Leute, die da sich die Karten legen lassen. Das kann ihnen gar nicht schaden, wo sie in Christus sind. Naja. Und weil solche Lehren immer wieder umgehen, ist wichtig, dass wir gerade die große Botschaft des Galaterbriefes hören. Das ist eine andere Sache, wenn Leute aktiv, wie es heute geht, selbst dass ich durchs Internet mit den satanischen Kräften Beziehung haben kann, das ist eine Sache meiner persönlichen Buße, meiner Umwendung, und dass ich Sünde vor Jesus bereinigen lasse, wo junge Leute heute in solche Dinge geraten, das ist was anderes. Aber die, wo sie unbewusst damit zu tun haben, brauchen sie sich nicht sorgen. Und das ist ja so witzig gewesen. Mein Bruder war eine Zeit lang Geschäftsführer von diesen Putztüchern Vileda. Und weil viele Christen, wenn die Vileda hören, gleich Veleda hören, haben sie gleich gesagt, der ist doch okkult. Wieder mit der Arzneimittel durcheinander gebracht. Dabei war der nur das Hausfrauenputzregiment, wie das so in der Werbung hieß. Also, dass sie einfach sagen, wo sie im Licht wandeln, wo sie vor Christus stehen, dürfen sie wissen, er ist mein Herr. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, weder Gewalten, Mächten, Fürstentümer, was es ist. Sie sind in Christus geborgen, nicht einmal die Todesmacht kann sie von Jesus trennen. Und jetzt reden wir schon Galater 4 von der Befreiung vom Gesetz durch Christus. Bis wenn andere Fragen da sind, die in diese Weite hineingehen, gern noch, also kommen Sie dann, dass wir es hier behandeln. Aber wir kommen auch noch weiter, weil ja manche Fragen mir auch so gestellt wurden zum Gesetz und ich denke, wir werden heute Abend noch mal eine Reihe von Fragen beantworten. Vers 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter. Ha, ganz simpel gesprochen. Wenn einer noch nicht volljährig ist, da ist egal, ob das ein Fürstenkind ist oder ob das ein Kind ist aus einem einfachen Angestelltenhause im Schloss, diese Kinder haben noch nicht die freie Handlungsvollmacht. Sie sind noch nicht geschäftsfähig, juristisch. Sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. Bei uns ist die Geschäftsfähigkeit meist mit 18 Jahren gegeben. Das Wahlrecht, das wir haben, das ist immer vorher geschäftsfähig. Und so sagt der Paulus, Nimm dieses Beispiel, sagt so auch wir, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Kurze Wiederholung für die, die vorher nicht da waren, bei den vorigen Bibelstunden. Die Galater haben es ganz ernst gemeint. Sie wollten Gott ganz treu gehorsam sein. Und darum wählten sie den Weg einer Selbstverpflichtung, bedienten sich der strengen jüdischen Regeln der Lebensgestaltung. Und Paulus hat gesagt, ihr habt Christus verraten, ihr habt das Evangelium kaputt gemacht, wenn ihr nur ein kleines Stückchen von diesem Druck und Zwang hineinnehmt in euer Christenleben, wird's falsch. Was ist das Evangelium? Christus lebt in mir. Christus treibt mich. Wir werden dann das im Kapitel 5 dann noch ganz besonders kennenlernen, wo er dann von der Freiheit spricht und von der Frucht des Geistes, was der Geist Gottes an Taten in unserem Leben wirkt. Jetzt lag natürlich die ganze Zeit in den letzten Bibelstunden eine Frage Ihnen auch auf der Lippe. Manche haben die Frage auch gestellt. Du sagst da immer so, dass das Gesetz keine Bedeutung hätte. Die Eltern unter Ihnen stehen vor einem Problem. Ihre Kinder werden größer, sind 16 Jahre und kommen nach Hause und sagen plötzlich, ich möchte mit meiner Freundin schlafen. Dann müssen Sie ja als Eltern sagen, Schluss, das ist nicht recht, im Gesetz steht. Gell? Sie haben ein Kind, Sie haben gemerkt, das hat plötzlich Geld in der Tasche, woher hast du das Geld? Es kommt raus, das Kind hat irgendwo das Geld weggenommen, dann müssen Sie doch mal Kind ganz klar sagen, es ist nicht recht, was du tust. Oder nicht? Das Gesetz ist doch wichtig. Also, das ist genau das, was ich das letzte Mal gesagt habe. Das Gesetz hat eine Bedeutung für unser Leben. Ich nannte es in der Formulierung von Luther der politische Gebrauch des Gesetzes, der öffentliche Gebrauch des Gesetzes. So wie unser Zusammenleben organisiert ist, da geht es nicht an, dass man seinem Nächsten Böses tut. Das ist die 10 Gebote, sind die Grundlage, wie sagt man, des christlichen Abendlandes, unserer europäischen Gesellschaft, auf dem wir aufbauen. Das ist einmal ein ganz weltlicher Gebrauch unseres Gesetzes. Dazu gehört auch die Ordnung der Ehe. Man muss ja immer noch dran denken, dass unser Staat, unser Bismarck, ja sehr viel Wert drauf gelegt hat, Ehepaare zu trauen. Vorher hat ja nur die Kirche Ehepaare getraut. Ja, der Staat ist in die Hand genommen, und wenn man es heute wieder aufweicht und sagt, der Trauschein gilt nichts, muss ja der Staat sich überlegen, wie weit hat diese Ordnung einen Sinn? Und man kann diese Ordnung der Ehe sicher erst richtig verstehen vom Evangelium her. Aber das hat einfach eine prägende Kraft für unsere Gesellschaft. Die 10 Gebote und viel darüber hinaus. Unsere Öffentlichkeit ist durchzogen von dem Gedanken der Liebe, der Humanismus, der Humanität, dass wir dem Schwachen helfen. Unsere Gesellschaft ist von dem Gedanken beseelt, dass man dem, der kein Geld hat, beistehen muss und es muss ein Ausgleich stattfinden. Das sind alles aus dem Christentum kommende Gesetze, die unsere Gesellschaft prägen. Aber es geht ja hier um eine viel tiefere Auslegung der Gesetze. Das haben wir unterschieden und haben gesagt, wie ist es im Leben der Christen? Dass die Gesetze gültig sind in ihrer Aussage. Ein Christ kann nie etwas tun, was dem Gesetz widerspricht, das ist klar. Es kann nicht sein, dass ein Christ seine Eltern nicht ehrt. Es kann nicht sein, dass ein Christ unrechtes Geld in seiner Tasche hat. Es kann nicht sein, dass ein Christ treulos lebt oder ungesetzlich lebt. Jetzt die Frage, wie kommt der Paulus denn drauf? Und da sagt er, die Gebote und das Gesetz hat eine Bedeutung für unser Leben, solange wir Unmündige sind. Unmündig. Solange wir noch nicht erwachsen sind. Was ist denn mit diesem Wort unmündig gemeint? Wann wird denn ein Mensch mündig? Jetzt sagen wir, ein Mensch ist mündig fürs Geschäftsleben, wenn er 18 Jahre ist, wenn er wählen darf. Der große Philosoph Kant hat einmal gesagt, dass es im Wesen des Menschen drin liegt, sich aufzulehnen, weil das sein ganz, wie heißt das doch, der Weg des Menschen aus seiner Unmündigkeit ist. Die Auflehnung, die Rebellion, die gehört zum Menschen dazu. Die Rebellion. Er lehnt sich letztlich gegen alle Ordnung auf, das ist das Wesen eines jungen Menschen, wenn er 14, 15 Jahre wird, kennen die Eltern das, rebelliert er. Das ist ganz natürlich ein Prozess. Er rebelliert gegen die Ordnung, was vorher gut war, ist plötzlich nicht mehr gut, er will alles anders machen, er will alles auf den Kopf stellen, liegt im Wesen des Menschen drin. Die Rebellion. Und die liegt eigentlich so stark drin, dass jede Generation rebelliert gegen die vorige Generation. Sie wissen, dass die jungen Leute sagen, was die Alten gemacht haben, war alles falsch, war alles verkehrt. Sie rebellieren und das ist ein Grundsatz unseres Menschenwesens. Wir fragen immer nur am Ende, kommen die Menschen denn wirklich zur Mündigkeit? Wir haben in unserer Welt eine große Sehnsucht der Freiheit. Wo gibt's eigentlich Freiheit? Die jungen Leute leben heute bei uns wieder in unserer Gesellschaft eine Sehnsucht nach Freiheit. Sie sagen, wir wollen alle Zwänge zerbrechen. Da werden Laternenpfosten umgedreht, dann werden alle Eisenbahnzüge mit irgendwelchen Strichmännchen vollgesprüht und wir wollen unsere Freiheit leben, wir wollen unsere Gefühle ausleben. Haben Sie am Ende Freiheit? Und dann sagen die Älteren eigentlich, was ich bei den jungen Leuten nur sehe, ist, dass sie gebunden sind an Drogen, an den Egoismus. Freiheit ist eigentlich nicht, ist Ausleben von oft ganz tierischen Gefühlen, aber frei ist es doch nicht. Wo findet der Mensch seine Mündigkeit? Lassen Sie mich nochmal von der anderen Seite erklären. Ich habe vorher nochmal einen dicken Schwöger in die Hand genommen von einem berühmten Missionswissenschaftler, der Fülle von Beobachtungen gegeben hat. Der Gustav Warneck hat am Anfang unseres Jahrhunderts ein grundlegendes Werk geschrieben, das bis heute eigentlich unerreicht ist, über die Weltreligionen. Und er beschreibt das, angefangen vom Geisterglauben, mit unzähligen vielen Detailbeobachtungen. Wenn man so ein Werk mal in die Hand nimmt, wird ihn heute Abend gern stundenweise daraus vorgelesen, wenn Sie einfach mal sehen, dass die Menschen, die in den Religionen aufwachsen, unter unheimlichen Zwängen stehen und eigentlich die große Sehnsucht haben, irgendwann in die Freiheit zu kommen. Und sie finden nie die Freiheit. Sie leben in Furcht vor der schwarzen Magie, vor den dunklen Mächten, die ganzen Riten, die sie machen, die Opfer, die sie darbringen, alles, was sie einhalten, wenn sie die Saat aussehen auf dem Acker und alles, ob sie auf die Inseln des Pazifik gehen, ob sie nach Indien gehen, in den Hinduismus, ist lauter Furcht vor diesen unheimlichen dunklen Mächten, in die sie gefangen sind. Das fällt Ihnen vielleicht auf, dass der Paulus auch von solchen Mächten und Gewalten spricht, die offenbar damals, bei den Kolossern hatten wir das immer wieder erwähnt, im Kolosserbrief, eine große Rolle spielen, selbst im Hellenismus, in der griechischen Kultur zur Zeit des Apostels Paulus. Und das ist bis in unsere Tage hinein so. Und die große Befreiung bis hinein im Buddhismus, selbst im Islam, eine unheimliche Angst oft vor diesen dämonischen Gebundenheiten, vor der Todesgefahr des Lebens. Die Freiheit kommt immer erst in Christus, durchs Evangelium. Christus hat mich frei gemacht. Und das ist eine so beglückende Sache, wenn man das auch mal religionsgeschichtlich ansieht. Es gibt überhaupt keine Macht, die einen Menschen in die Freiheit, in die Mündigkeit hineinversetzt. Wir sind alle jetzt aufgewachsen in einer Gesellschaft, die noch durch das Evangelium geprägt war. Und das ist ganz selbstverständlich, der Mensch ist frei. Aber wir spüren ja schon, wie in unserer Zeit das wieder anfängt, dass die Menschen plötzlich ihre Zuflucht suchen zu irgendwelchen Riten und zu irgendwelchen abergläubischen Ritualen, wie sie Angst haben im Aberglauben von Mächten, die sie gefangen halten. Und sie kommen gar nicht zur richtigen Mündigkeit eines Menschen. Und der Paulus sagt, die ganzen Ordnungen auch des Gesetzes, obwohl das Gesetz ja eigentlich gut ist und gerecht ist und gut ist, hat doch auch dazu gedient, dass die Menschen eigentlich nie zur Freiheit des Ebenbildes Gottes durchgestoßen sind. Er selber hat es im Judentum so lang durchlitten. Er hat gesagt, alle Gebote haben die Menschen nie frei gemacht, sondern sie haben sie unterjocht und hinuntergebracht in eine Zwangshaltung, in einen Druck, wo sie gefangen waren. Die ganzen Sitten im Heidentum, und da können Sie sagen, das sind schlechte Sitten. Das geht ja dann im Heidentum natürlich oft so weit, dass selbst extreme, böse Dinge, denken Sie bei Menschenfressern oder sowas, zu Volkssitten werden. Das können Sie dann alles machen, natürlich in den Riten. Der Paulus sagt, merkt ihr nicht, dass alle Zwangsgebote eures Lebens euch unmündig halten? Sie halten euch unter Druck, bloß damit ihr das Böse nicht tut. Und Paulus hat das so klar erkannt. Wenn wir Gebote im Leben hören, erreichen sie ja eigentlich gerade immer das Gegenteil. Der Mensch wehrt sich gegen die Gebote und lebt im Kampf wider die Gebote. Und deshalb spüren wir genau, dass das eigentlich gar nicht zu dem Ziel findet. Im Römerbrief hat das Paulus ja so ausdrücklich beschrieben. Wir hatten es letztes Mal im Kapitel Römer 7 erklärt. Der Mensch tut das gar nicht, was im Gesetz drin ist. Er lehnt sich innerlich dagegen auf und er spürt bloß, ich bin ein Mensch, der in die Sünde so hineingefangen ist, dass er das Gute gar nicht tun kann. Und jetzt sagt Paulus, der Mensch war gefangen, bis die Zeit erfüllt war. Was ist die erfüllte Zeit? Die Zeit war reif, das ist die erfüllte Zeit, bis Gott seinen Sohn Jesus schenkt, den Erlöser. Im ganzen Alten Testament ist die Klage da, dass keiner gerecht wurde. Auch ein David nicht, auch ein Elia nicht, auch ein Jesaja nicht, Mose nicht. Sie sind alle abgewichen vom Gesetz. Keiner hat das Gesetz erfüllen können. Sie waren alle unter dieses Gesetz gefangen. Im letzten Bibelstunde hatten wir ja noch diesen Ausdruck, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin, macht uns die Sünde bewusst. Und nun möchte ich Ihnen dieses Bild, das Paulus hier gebraucht, möchte ich Ihnen deutlich erklären, was heißt das, als die Zeit erfüllt war. Was war das für eine Zeit, als Jesus geboren wurde? Zu keiner Zeit vorher war es gelungen, die ganze damals bekannte Welt unter einer Regierung zu einen. War genial. Die Römer hatten die höchste Stufe der künstlerischen Entfaltung erreicht, was einst bei den Babyloniern und bei den Ägyptern an Wissenschaft gesucht wurde, haben die Römer zur höchsten Vollendung getrieben, haben in einem Weltreich Kunst und Wissenschaft entfalten lassen. Und gleichzeitig war es eine Zeit, in der das Elend der Menschen erschütternd vor Augen trat. In unserer Weihnachtsgeschichte kommt das immer zum Ausdruck, wenn wir Lukas 2 hören, zur Zeit des Kaisers Augustus. Ein bisschen römische Geschichte noch einmal wiederholen. Cäsar war ermordet. Und aus den Kämpfen um die Herrschaft des Cäsar steigt Octavian empor, der sich als Gott, als der Erhabene verehren ließ, dem es gelingt, die Pforten des Kriegstempels zu schließen und der alle menschlichen Wünsche zur höchsten Entfaltung bringt. Für die römischen Schriftsteller war es die höchste Sehnsucht der Friedenserfüllung dieser Welt. Welch eine merkwürdige Welt. eine Welt. Der Augustus hat für jeden Feind, der ermordet wurde, 25.000 Mark ausgesetzt, für jeden Kopf, der im Tod hergebracht wurde. Er hat behauptet, ich habe die Menschen in die Freiheit geführt. War es Freiheit? Die römischen Bürger hatten ihre Spiele, hatten ihren Spaß. Eine Gesellschaft, die im Überfluss lebte, die alle Sitten pervertierte, die alle Moral auf den Kopf stellte, die Phrasen, was das Zeug hielt bei ihren Gastmählern, was war das für ein Leben? Es hat überhaupt in der ganzen Entwicklung der Menschheit nie eine solche Prachtsentfaltung gegeben, wie die unter Augustus, der Erhabene, der Mensch, der alles in seiner Herrschaft vereinen kann, prachtvoll und groß, gleichzeitig eine blutige Herrschaft. Wir erinnern uns an die Feldzüge in Gallien durch den Cäsar, an die römischen Legionen, die auch hier in unserem Gebiet gewirkt haben. Aber noch nie hat ein Mensch so autoritär die Herrschaft an sich gerissen. Kleopatra, als er vorher, ist in den römischen Kaiser noch zur letzten Spitze erhöht worden. Und sie haben sie an die Stelle Gottes gesetzt. Das ist eigentlich der letzte Triumph gewesen. Und in dieser Zeit, als das erfüllt war, was der Mensch ist, im Aufruhr gegen Gott, der sein Leben selbst gestaltet, der die Welt neu ordnet, wird in Bethlehem ein Davidspross geboren in der Krippe. Ist alles auf den Kopf gestellt. Der nicht herrscht, sondern der dient. Und das, was Jesus darstellt, ist so auf den Kopf gestellt gegenüber Augustus. Und das muss man gegeneinander sehen. Wenn Sie zu Hause das Buch von Edelbert Staufer haben, ist genial beschrieben. Dieses Gegenüber, ja, Christus César, ganz super. Jesus auf der einen Seite, der dient, der sein Leben zum Opfer gibt, der nicht sich selbst sucht. Es hatte mal ein Ministerpräsident, es war sogar ein Bundeskanzler, der Kurt-Georg Kiesinger, hatte mal gesagt, es sei ja eigentlich für die Jugend gar kein großes Vorbild, wenn man bei den römischen Kaiser und der römischen Geschichte so viel lernt. Und da habe natürlich, wurde niedergebrüllt, es sei ein Banause und kennt es nicht. Aber der Kiesinger hat was Richtiges erkannt. In der römischen Geschichte ist eigentlich nicht die Humanität groß dran. Da gibt's, sicher, da gibt's auch große Philosophen, aber es ist auch eine unheimlich blutige Geschichte. Die Geschichte Jesu steht so im Gegensatz, der nicht sich selber suchte, der nicht groß sein will, der die Elenden und Gestrandeten sucht. Völlig anders, ganz neue Werte. Demütig. Was ist schon Demut? Hat dann Augustus drüber gelacht. Und Jesus hat sich hineingegeben in die Ordnung des jüdischen Gesetzes, um das zu erfüllen. Und sein Größtes war, Menschen in die Freiheit zu führen. In eine andere Freiheit als die des Augustus. Nicht die des Herrschens, sondern die des Dienens. Und Jesus hat alle Religionen aus den Angeln gehoben. Mit seinem Wort, es gibt keinen Weg zum Vater als durch mich. Diese Jesus-Offenbarung ist der neue Weg zu Gott, der Vater. Spricht durch mich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das Merkwürdige ist geschehen, dass nicht nur die jüdischen Gesetzestreuen vom ersten Augenblick an einen unbändigen Hass auf diesen wehrlosen Jesus hatten. Sie sagten, der darf nicht mehr reden. So kann doch nichts mehr ausmachen. Das ist doch ein Schwacher. Und sie wussten, das ist die höchste geballte Kraft. Die Römer, die ja noch beim Tod Jesu fast unbeteiligt waren und das an sie vorüberziehen ließen, haben in kürzester Zeit, circa 30 Jahre nach dem Tod Jesu, schon in Rom ihre ganze Militärmacht eingesetzt, um christliche Gemeinden kaputt zu machen und die Christusanbeter zu töten. Was hat den römischen Staat hier, was hat er denn da Gefährliches entdeckt? Das sagt, das macht uns kaputt. Das, was die von Christus sagen. Dabei haben diese Christen noch gar nie Macht gesucht. Der Hass gegen Christus, das sagt eigentlich schon alles. In dieser Offenbarung, die in Jesus sichtbar wird. Nicht nur die frommen Schriftgelehrten, sondern der römische Staat kämpft dagegen. Und das ganze Böse der Welt läuft Sturm gegen Christus und will das nicht haben. Was hat denn Jesus getan? Jesus hat ja gar nicht viel getan. Er hat ja gar nicht die römischen Cäsaren angegriffen. Er hat nicht einmal die Finanzchefs angegriffen. Auch zu seiner Zeit hat er ja gar nichts getan. Jesus hat das nur gesagt, dass in ihm das Leben sei. Und dass wer zu ihm kommt, das Leben findet, indem er den Zugang zu Gott findet. Und das, was Jesus Menschen gab und was andere weitererzählen, sagen, ja, wir haben das Leben gefunden, das erfüllte Leben. Diese Botschaft wurde so heftig bekämpft. Und jetzt wissen Sie, dass das bis heute weitergeht. Wie Menschen Sturm laufen in einem großen Hass. Haben Sie sich ja auch schon oft gewundert, warum ganz nette, liebenswürdige Leute plötzlich ganz arg Sturm laufen, wenn man von Jesus redet? Warum sie mit einem furchtbaren Hass und mit einer Leidenschaft dieses bekämpfen? Weil sie genau spüren, das stellt meine ganze Lebensordnung auf den Kopf. Und was ist das, was Jesus bringt? Jesus sagt, man kann nicht mit Anstrengungen sein Leben ändern, man kann nicht durch Ordnungen sein Leben erneuern, man kann es nur als Geschenk gratis aus der Gnade Jesu neu empfangen und sich erneuern lassen. Und das erregt bis heute den heftigsten Widerspruch, das ist der Anlass vieler Feindschaft. Weil die Menschen sagen, ich will es nicht so billig haben, ich möchte das selber machen, ich möchte mein Leben selber reinigen. Sagt, dann tu es doch nach dem Gesetz, leb doch nach dem Gesetz. Jesus sagt, du kannst es nicht. Du kannst ringen, wie du willst, du kannst das Gesetz nicht erfüllen. Und darum ist die Schicksalsfrage der Menschheit die Jesusfrage. Wie stehst du zu Jesus, dass es kein anderes Heil gibt, gar nicht anders möglich? Man kann es nicht durch Rituale, nicht durch Zeremonien bekommen. Man kann nur die Vergebung bei Jesus empfangen und in diesem Augenblick ein neuer Mensch werden. Das sagt Neugeburt. Das Wort Wiedergeburt ist durch den fernöstlichen Religionen ein bisschen missverständlich. Eine neue Kreatur werden, ein neuer Mensch werden, weil Christus in uns Wohnung macht. Und das ist nicht das, was ich kann damit nicht durch Prozessionen mir das machen. Ich kann das nicht durch Gebetskämpfe erreichen. Ich kann das nicht machen, wenn ich die Bibel auswendig lerne oder irgendwelche Taten mache. Ich kann das nur, indem ich bitte, sage, Herr, erneuere du mein Leben, ich will umkehren zu dir, durch Buße und durch Vergebung kann ich ein neuer Mensch werden. Und da sagt hier der Paulus, die Kindschaft empfangen. Anders, ein Gotteskind werden, ein Gotteskind werden, ein Eigentum Gottes, dass ich ein Mensch Gottes bin, geheiligt, gerechtfertigt, erneuert, vergeben. Und das Gesetz kann das nicht. Also noch einmal, dass es ganz klar ist, Paulus ist nicht dagegen, gegen vielerlei, was in der Sitte und im Gesetz gut ist und auch von Gott her gut ist, sondern ich kann es nicht erreichen, als nur durchs Geschenk empfangen. Ich habe Ihnen am Sonntag im Gottesdienst ein paar Bibelstellen gezeigt, wie der Apostel Paulus sich gehütet hat, eigentlich den ersten Christen Anweisungen zu geben, so und so und so ist es. Wenn ich in Urlaub fahre, dann hinterlasse ich und sage, das und das muss man tun, da muss man vielleicht einen Gottesdienstzettel schreiben oder sowas, dass da nichts vergessen wird. Da hinterlassen wir Anweisungen, weil das wichtig ist. Der Paulus doch machen könnte den Christen ganz klar hinweisen, wenn ihr Christen seid, müsst ihr erstens das tun, zweitens das tun, drittens das tun. Bei der Mission ist ganz ähnlich. In der Mission stehen oft die jungbekehrten Gemeinden in ihrer Kultur vor ganz schwierigen Fragen. Da bekehrt sich ein Mann, der hatte zwei Frauen. Was soll er richtig machen jetzt? Soll er eine entlassen? Die geht dann plötzlich in die Prostitution, oder? Im Heidentum war es üblich, wenn eine Frau keine Kinder kriegt, war es dem Mann erlaubt, die Frau zu verlassen, eine andere zu nehmen. Wenn er Christ wird, merkt er auf einmal, das muss er selber merken, das passt zu Jesus nicht. Er wird auf einmal merken, die Ordnung Jesus muss er selber entdecken. Da ist ein ganz großer Raum, so wie Sie sagen, ich muss ja das finden, was ist bei mir richtig, wie lebe ich richtig für Jesus bei mir im Geschäft. Der Herr wird euch Weisheit geben und Verstand, dass euer Leben im Sinne Jesu ordnen könnt. Es ist ja nicht so, dass wir ein Buch durchschlagen, sagen, Paragraph 793 ist jetzt, kommt da zur Geltung. Wir möchten doch durch den Geist Gottes geleitet sein und erkennen, was recht ist und was richtig ist. Natürlich müssen die Gebote mit Leben erfüllt werden, aber ich lebe nicht aus den Geboten heraus, sondern aus der Freude der Kindschaft. So wie ein Kind nicht morgens aufstehen muss und sagen, ich bin Kind meiner Eltern, also darf ich jetzt meine Mutter nicht unhöflich behandelt, sondern es ist eine spontane, natürliche Sache, die aus der Liebe kommt, aus dem Verhältnis. Und Paulus sagt, Christen leben aus der Liebe, aus der Kindschaft und haben das neue Leben empfangen. Bis heute ist in unserer Gesellschaft das nach wie vor umstritten. Das Christentum wird anerkannt. Wenn Sie jetzt Gespräche führen, da würden viele Leute sagen, ja, ich erkenne, was heißt Christ sein? Da würden die meisten Leute sagen, dass man nach den 10 Geboten lebt. Nein, ist nicht richtig. Sondern, dass ich weiß, ich kann nur durch die Gnade Jesu gerettet werden. Mein Leben ist ein Geschenk. Und ich kann zu Gott nur kommen, unverdient. Durch das Opfer Jesu. Und das ist die Mitte des christlichen Glaubens. Und das ist sicher bei vielen Christen überhaupt nie entdeckt worden. Die haben die Freude eines Christen noch nie erlebt. Und das ist natürlich in der Tat ein Unsinn, wenn man auf so viele Menschen zwangsweise eine sogenannte christliche Ordnung überstülpt, die es alles zwangsweise tun müssen. Das ist die Not unserer Kultur, dieser sogenannten christlichen Kultur, dass die Kraft und die Freude des Evangeliums nicht mehr verstanden wird. Das ist im Humanismus so, der sehr edel ist, der sehr viel Werte hat, aber er kann das nicht verstehen, was wir vom Kreuz Jesu haben. Wie stand es da neulich in der Zeitung in einem Streitgespräch mit dem Oberbürgermeister Schuster? Da hat ein Interviewer dann zu ihm gesagt, wir wollen doch nicht pietistisch miesepetrig sein. Nein, das wollen wir auch nicht. Aber so kann es eine Welt nur verstehen. Ich habe sie in all den Jahren eigentlich nie bei Ihnen das Wort Pietismus gebraucht, weil es das allerschlimmste Schimpfwort ist, das von der Sachlichkeit überhaupt nichts hat. Wir wollen aufs Evangelium Jesu zurückgehen, aber da wollen wir wissen, dass ein Christ nur der sein kann, der begriffen hat, ich kann nur aus unverdienter Gnade gerettet werden. Und meine Anstrengungen, die ich tue, mit denen kann ich mir nichts erkaufen, und wenn ich etwas Gutes tue und wenn ich den Feiertag heilige und dem Nächsten sein Geld oder Gut nicht wegnehme, dann tue ich es, weil mir es keinen Spaß macht, wenn ich Sünde tue. Weil Sünde nie befriedigt, weil der Teufel nie richtig vergütet. Er tut immer Falschgeld bezahlen. Sie werden nie glücklich. Es gibt keine Sünde in Ihrem Leben, die Sie bereichert. Es ist nur eine Verführung und nur ein Blödsinn. Das können Sie nur verstehen als Kind. So wie Ihr Kind weiß, ich werde doch nicht so blöd sein, von meinen Eltern weglaufen. Ich werde doch nichts tun, meine Eltern wollen doch nur das Beste für mich. Warum soll ich denn da weggehen? Und das sagt der Paulus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöst, damit wir die Kindschaft empfingen. Die Freude der Gotteskinder, die gibt's nicht, wo man das Gesetz lehrt. Gesetzliches Christentum ist der Feind einer evangelischen Gemeinde. Eine evangelische Gemeinde lebt davon, dass das Evangelium vom Kreuz Jesu, von seiner Liebe zu uns, von seinem Retterwillen immer in der Mitte steht. Und er sagt, wer Gesetze lehrt, wer Ordnungen lehrt, wer Menschen in Verpflichtungen hineintreibt, und ich habe es Ihnen letztes Mal gesagt, dass es heute ganz häufig ist, auch in der sogenannten modernistischen Predigt, dass man den Menschen sagt, was wir politisch tun müssen, was wir sozial tun müssen, der hält die Menschen unmündig. Vor 30 Jahren musste man alle revolutionär sein mit der 68er, und da kam die ökologische Welle und da kam die Friedenswelle, musste man alle die Hand halten und Friedensketten bilden. Und das war der Ausweis des Christentums. Und wenn Sie mal die Kirchengeschichte wirklich angucken, war es doch genau umgekehrt. Dass Leute, wo sie die Vergebung Jesu empfangen haben, dass plötzlich ihr Leben so voller Liebe war. Wenn Sie im Remstal mal von Ort zu Ort gehen, in jedem Ort ist ein diakonisches Werk entstanden im letzten Jahrhundert. Und da ist eine Rettungsanstalt für Kinder entstanden. Da war plötzlich eine Frau da, die hat dann die Kinder gesammelt und hat Kindergärten gegründet in Groß-Hebbach und so, die Christine Kranz und so weiter. Man hat alle verfolgt. Es waren Leute, die von der Liebe Jesu angerührt waren. Die hatten plötzlich Ideen, nicht weil sie im Gesetzbuch geblättert haben. Denen war es eine Lust und eine Freude. Und das wollen wir doch auch so praktizieren, dass ich immer sage, Sie müssen doch nie in ein Opferbecken was reinschmeißen. Gehen Sie nie gezwungen dran vorbei. Weil Sie Eindruck haben, heute will mir einer was abzwingen, laufen Sie ganz demonstrativ mal vorbei und sagen, heute schmeiße ich nichts rein. Aber wenn Sie geben, geben Sie es, weil es eine Lust für Sie sein muss. Ich bin doch froh, wenn ich was tun kann für den Herrn. Es ist doch gar keine Pflicht. Und wenn Sie im Chor singen, tun Sie es hoffentlich aus der Freude, dass Sie mit Ihren Gaben Gott dienen können. Nicht aus der Pflicht raus. Uns ist es im Bürgertum durch den Kant so eingebläut, dass man alles unter Pflichtwillen tun muss. Das Evangelium ist eine Freude unseres Lebens, dass Sie sagen, ich muss mir manchmal natürlich schon packen, sonst wäre ich heute Abend nicht in die Bibelstunde gekommen, wegen unserer Trägheit. Das ist Ihr eigenes Problem, wo Sie natürlich sagen, ich brauche in meinem Leben manchmal nur ein bisschen, muss ich mir selber einen Rüffel geben, sonst versumpfe ich. Das ist was anderes, oder komme ich morgens aus dem Bett raus und so. Das sind Ihre Privatprobleme. Das hat aber mit dem Gesetz hier nichts zu tun, sondern von der Kindschaft her, von der Freude. Ich darf mich ganz drauf verlassen auf die Liebe Jesu und bin sein Kind. Lassen Sie sich beschenken. Es war immer wieder gewaltig und ganz besonders in der Reformation, in der Erweckungsbewegung, wie die Neuentdeckung des Evangeliums vom gekreuzigten Jesus, der für mich stirbt und mir seine ganze himmlische Herrlichkeit gratis schenkt, Menschen ungemein befreit hat. Es waren die Zeiten, wo etwas von Aktivität da war. Aus Dankbarkeit haben sie Gott gedient. So ist im Konfirmandenbüchlein beschrieben, warum tun wir dann etwas und die Gebote aus Dankbarkeit. Wenn ich in meinem Leben mit den Gaben Gottes noch was tun, können Sie Kopf zerbrechen, gar nicht leicht, wie kann ich überhaupt was tun? Da werden Sie froh sein, wo Sie irgendwo im Laufe des Tages Menschen Liebe geben können. Sagen, ich darf da irgendwo was Gutes tun, mit den Gaben, die Gott mir anvertraut hat. Weil ihr nun Kinder seid, Vers 6, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Der ruft, aber lieber Vater, an was erkennt man Kinder? Am Beten. Beten Sie. Wir waren vorher drei Männer in der Gebetsgruppe. Ja, das ist eine tolle Gemeinde, Hofacker-Gemeinde, aber nur drei Männer, die zur Gebetsgruppe Zeit haben. Beten Sie wirklich? Sie sagen, ich muss ja nicht in die Gruppe kommen, aber ich weiß nicht, ob Sie wirklich so viel beten. Wir sollten es ganz anders von das Gebet ist so vorrecht, dass Sie Ihre Sorgen und Nöte Gott sagen dürfen. In der Freiheit erhört mich der Vater im Himmel und ich darf alle Nöte vor ihm offenbaren. So toll. Kommt doch gar nicht auf unsere formulierten Sätze an oder was. Die Kindschaft zeigt sich im Beten mit dem Vater. Dann sind wir nicht mehr Knechte, die unter der Peitsche stehen, sondern wir sind Kinder und Erben, weil Gott uns alles Liebe schenken wollte. Ich wollte Ihnen jetzt noch zwei Dinge zeigen und sagen. Zwei Menschen, die dieses Evangelium begriffen haben, als ganz besondere neue Lebensart, es waren die Pädagogen, zwei Pädagogen. Der eine war der Pestalozzi, wenn Sie mal ein bisschen lesen. Der Pestalozzi, der eigentlich nicht einmal so richtig seine Ausbildung fertig machte, dann sich so Straßenkinder annahm und der auf einmal entdeckt hat, diese Kinder kann man nicht erziehen mit der Peitsche, sondern mit der Liebe. Beim Johann Albrecht Bengel genauso, wenn Sie mal lesen, dem seine pädagogischen Grundsätze ganz, ganz groß aus der Freiheit herausgekommen. Das ist ein völlig falsches Zerrbild, das Sie da auch wieder haben von Pietisten. Aus der Liebe heraus, aus der Freude, alles was nicht aus der Freude kommt, hat keinen Wert. Pestalozzi hat es dann bis zu seinem Lebensende, ist ja überall eigentlich gescheitert mit seinem Experiment, aber heute ist die Pädagogik von Pestalozzi so anerkannt, wie er sagte, dass all die Gaben in einem Menschen geweckt werden müssen, das Kind, das er ganz hoch ansieht. Der andere Pädagoge, den ich Ihnen noch einmal hier erwähnen will, den wir in unserem Buch auch beschrieben haben, ist der Amos Comenius von den böhmischen Brüdern, von den tschechischen Hussiten, der eigentlich durch die schrecklichen Kriegsereignisse gezwungen war, Schullehrer zu sein. Und wir aus der empfangenen barmherzigen Liebe Jesu, nun in seiner Zeit des Mittelalters, was völlig Revolutionäres tat, er hat von Jesus gelernt, die Kinder als seine, und so hat er selber gesagt, seine lieben Brüderlein und Schwesterlein ernst zu nehmen. Er hat von Philipp Melanchthon gelernt, wenn er die Schulklasse betreten hat, vor den, jetzt sagen wir, vor den frechen Gören da, gell, mit so 10 und 12 Jahren, hat er den Hut runtergenommen. Was gibt's doch nicht. Erwachsene vor Kindern den Hut runter und hat sie als künftige Doktoren, Pastoren, Superintendent, Bürgermeister, Kanzler und Magister gegrüßt. Auf das, was Gott aus diesem Leben einmal machen kann, hat sie angesehen auf das, was sie von der Schöpfung Gottes her sind. Er hat gewusst, Kinder sind ein Ebenbild Gottes. Und bei den Kindern ist es noch nicht so besudelt und zerstört wie bei den Älteren. Und er hat gesagt, wir müssen die Kinder jetzt richtig weisen, indem wir sie nämlich nicht zu hart anpacken. Wir dürften sie nicht behandeln wie wilde Tiere, wie rohe Bestien und wie unbehauene Blöcke, sondern wir sollten sie locken. Und er hat immer wieder versucht, sie in gütiger Weise zu ziehen. Je träger und schwächer einer von Natur ist, umso mehr bedarf er der Hilfe. Man findet keine so unglückliche Geistesanlage, dass sie durch Pflege nicht verbessert werden könnte. Und er hat auch dann schon damals gesagt, es sei ganz besonders wichtig, dass man den alten Menschen versteht. Und er hat damals gesagt, das Schlimmste wäre, wenn man den alten Menschen dem Müßiggang überlässt und ihm keine Arbeit mehr gibt. Das haben wir heute völlig nicht begriffen. Ich finde es ganz toll, wenn alte Menschen irgendwo im Haushalt wenigstens noch sagen, man holt mich zum Kartoffelschälen. Da unten im Hotel Wörz war die alte Frau Wörz immer wieder so glücklich, dass sie mit über 89 Jahren noch, haben wir, braucht mir noch wenigstens zum Kartoffelschälen. Deshalb die Begriffe um der Menschenwürde willen, dem Menschen noch eine Aufgabe geben, damit er sein Leben richtig, um sich zu reifen, auf das Fest ihres Alters hin und sich weiter zu vervollkommnen und zu reifen. Und er hat gesagt, es geht doch nicht, dass man die Frauen aus der Bildung ausgrenzt. Frauen müssen die gleichen Bildungschancen haben, 1600, die gleichen Bildungschancen haben wie die Männer. Es kann gar keinen Unterschied haben. Und damals hat er die Schule, die damals nichts weiter war als ein Kinderschreck und eine Geistesfolter, hat er gesagt, wir müssen in der Schule aufhören, die Kinder zu überfordern. Bildung heißt nicht, Wissensstoff in sie hineinzupressen, sondern Kinder müssen spielerisch entdecken, Zusammenhänge zu verstehen. Man muss das Wasser auch nicht zwingen, einen Abhang hinabzufließen. Und dann hat er Didactica Magna geschaffen, ganz große Erziehungslehre, die die ganzen Naturwissenschaften mit hineingenommen haben. Und hat gesagt, da gehört natürlich auch, in der Schule dürfen die Kinder doch nicht mit dem Kopf nur erzogen werden, sondern sie müssen auch ihre Hände gebrauchen können, sie müssen ihre musischen Kräfte gebrauchen können. Da gehört Schneiden, Binden, Zusammenlegen dabei, die Förderung der Sprache, der Sitten und der Frömmigkeit. Und das ist da, wo man wirklich begriffen hat, dass in Jesus der Mensch einen ganz neuen Wert hat. Da hat es ja Auswirkungen wirklich jetzt für unsere Pädagogik, für unsere Erziehungsarbeit. Und das will ich Ihnen einfach noch zeigen, was der Paulus sagt. Er ist doch nicht gegen das Gesetz, sondern dass aus dieser neuen Schau, die Christus gibt, ich bin Ebenbild Gottes, kriege das Geschenk, ich ein ganz neues Verständnis habe für mein Leben. Und in diesem ganzen Chaos damals des Krieges, des 30-jährigen Krieges, der großen Not, dass er seine Kinder verloren hat, seine Frau starb und dass er lange im Wald sich verbergen musste und heimatlos war und diese Brüderunität auch damals völlig ausgelöscht wurde. Er hat ja noch dieses Sterbelied, das Vermächtnis, das Testament der sterbenden Mutter der Brüderunität geschrieben. Erst Zinzendorf hat es noch einmal aufgenommen, diese Brüderunität. Da hat er dann noch einmal gesagt, meine Methode dient darauf, dass die Tretmühle-Schule, ist ein Wort, das er gebraucht, die Tretmühle-Schule in Spiel und Vergnügen verwandelt wird. Das will niemand hier in den Kopf. Den freien Geist behandeln sie geradezu wie einen Sklaven, sogar beim Adel. Die Lehrer gründen ihre Autorität auf eine strenge, finstere Miene, auf harte Worte und sogar auf Prügel. Aber das kann doch nicht sein. Wir müssen doch Menschen wieder dorthin begreifen, wo wir ihn von Gott her erziehen können und ihm etwas zeigen und wo wir ihn lehren, die Welt und das Leben verstehen und wo für ihn das ganze Leben ausgebreitet wird. Ja, in deiner Nähe leben, Besseres kann ich nichts erstreben. Doch du selbst musst mich erfassen, Leben in mich fließen lassen. Ach, ich bitt in deinem Namen, lass es doch geschehen, Amen. Mit dir kann ich sicher schreiten, auch wenn Schmerzen mich begleiten. Du bewahrst mich aller Orten, führst durch Tod und Höllenpforten. Nur mit dir, Herr, will ich gehen, nur mit dir kann ich bestehen. Niemals will ich von dir weichen, bis ich werde das Ziel erreichen. Ja, ich bitte dich, Herr, führe mich durch deine Himmelstüre. Um diese ganz neue Lebensschau geht's dem Paulus. Nicht, weil er gegen das Gesetz ist, was das Gesetz ist, was Kümmerliches. Es waren Vormunds, hat seinen begrenzten Dienst getan. Aber wer Christus erkannt hat, der hat eine Weltschau. Und er kennt auch die Gerechtigkeit. Und dessen Herz wird brennen für das Gute und für das Liebe. Ich hoffe, dass Ihnen etwas deutlich wurde, auch wenn Sie sagen, es bleibe noch Frage bei mir da. Aber aus dieser Nähe von Christus her möchte ich mein Leben gestalten und auch heute in der Freiheit mit Jesus in die Nacht hineingehen, den morgigen Tag, und mich freuen in der Dankbarkeit an dem, was Gott mir schenkt. Und ich will fröhlich und zuversichtlich meinen Weg gehen.